Liebe Leute, sucht euch eine Jugendgruppe, seid dort ehrenamtlich tätig, weil diese Unbeschwertheit im Klettern und Bewegen zu beobachten und zu fördern, das ist wirklich was Tolles.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg in den Südblock Berlin. Kinder stark machen im Bouldern. Das hat sich der Berliner Südblock auf die Fahnen geschrieben. Die Halle hat eine Leistungsgruppe im Bouldern gegründet, will neue Möglichkeiten aufmachen und Hürden abbauen für Kinder, die besonders ambitioniert bouldern wollen. Im Podcast erzählen Luca und Frey vom Südblock, was sie da genau machen. Wie kommt man nach einem Unfall wieder in den Bouldersport? Die Liga-Athletin Lavinia Klemisch hat sich nach einem Boulderunfall wieder in den Sport zurückgekämpft. Sie hat viel gelernt und geht heute ihr Training und das Bouldern anders an. Darüber spricht sie in dieser Folge vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Und vorab gibt's noch die Bundesliga News. Wir starten in den letzten Spieltag der Saison und schauen, was es da aktuell zu wissen gibt. Und das fragen wir nach bei Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Hallo.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Jakob, es gibt da viele Sachen zu besprechen. Natürlich ein Finale, was auf uns zukommt, aber auch am letzten Spieltag ist es natürlich gegeben, dass man auf die Wertung mal guckt, auf die Tabelle, was da im Moment los ist. Und es steht ein Deutschlandcup auch bei diesem letzten Spieltag an. Also würde ich sagen, Number One ist Deutschlandcup Gesamtwertung. Was kann sich noch tun bei diesem letzten Event?
Ja, also es wird spannend und das besonders bei den Herren. Bei den Damen hat sich es inzwischen schon entschieden. Da konnte Daria Nestorenko beim letzten Deutschlandcup in Leipzig den Sack zumachen und hat schon jetzt 40 Punkte Vorsprung vor der zweitplatzierten aktuell Marie Köbler mit insgesamt 88 Punkte. Also hervorragende Leistung. Daria war bisher jedes Mal mit dabei und ist verdient Siegerin, wiederholte Siegerin der Deutschlandcup-Gesamtwertung bei den Damen. Richtig spannend wird es auf jeden Fall bei den Herren, da haben wir auf den Plätzen 1 bis 4, da ist noch alles drin, aktuell auf dem ersten Platz Finn Altemöller mit einer fantastischen Leistung, zwei erste Plätze, zwei dritte Plätze in dieser Saison geholt, damit 66 Punkte insgesamt. Nur 6 Punkte vor Tim Wirtner, der mit 5 Deutschlandcups, an denen er teilgenommen hat, ja, sich die 60 Punkte verdienen konnte. Knapp gefolgt 57 Punkte von Jan Hoyer und auch Jonathan Papadopoulos mit 50 Punkten hat noch Chancen auch auf den Gesamtsieg. Das wird sehr, sehr spannend. Wir wissen natürlich immer nicht ganz genau, wer kommt, aber es haben sich jetzt schon zurückgemeldet Finn Altemöller und Jan Hoyer. Und ja, das wäre natürlich total spektakulär, wenn die beiden aus dem Schimpansodrom entfrechen, sich da einen Kampf am Ende um den ersten Platz liefern. Also da ist noch alles drin und das wird wirklich verdammt spannend. Sehr sympathisch auch, nach dem letzten Cup hatte der Jan einen ganz lustigen Instagram-Beitrag gemacht mit einem Kinderbild noch drauf, wo der Finn noch ganz klein drauf war. How did I get beat by this guy? Also da kommt wirklich die neue Generation. Jan 33 Jahre gegen Finn 19 Jahre. Also das wird spannend, spektakulär und ich freue mich wirklich, dass wir das in einer tollen Halle wie dem Südblock dann zusammen auch feiern und zelebrieren können und dann grandiosen ersten Saisonabschluss haben.
Der letzte Deutschlandcup der Saison wird also nochmal spannend, ganz besonders bei den Herren, hast du es gerade gesagt, bei den Damen, aber trotzdem natürlich immer spannend zuzusehen, wenn es tolle Boulder gibt und starke Frauen, die dort klettern. Wir sollten auch auf das Finale schon mal schauen, denn für ganz viele stellt sich ja jetzt schon die Frage, okay, mit meiner Wertung bei der Techniker Boulder Bundesliga, wo stehe ich da eigentlich? Könnte ich zum Finale eingeladen werden? Was müssen wir da dieses Jahr wissen? Also wer wird eingeladen? Wann kommt die Einladung?
Also aktuell habt ihr ja noch Zeit im Onyx in Leipzig, im Rox in Jena und dann im Südblock in Berlin die letzten Punkte zu sammeln für die Saison. Achtet dann natürlich auch drauf, es gibt insgesamt 4 Streichergebnisse. Also die schlechtesten 4 Stationen gehen nicht in die Gesamtwertung mit ein. Ihr könnt euch also noch ein bisschen verbessern oder wenn ihr mal nicht dabei wart, jetzt nochmal bei den letzten Stationen Punkte sammeln. Oder natürlich auch einfach mit hinfahren, weil es geile Boulder sind und da auch so total Spaß macht. Ja, und dann wird's spannend. Wie geht's weiter zum Finale? Wenn ihr dann die letzten Punkte gesammelt habt, wird's ungefähr eine Woche nach Ende der Station in Berlin, wird dann die Rückmeldung freigeschaltet bei uns auf der Webseite und alle, die es betrifft, werden da auch eine E-Mail von uns bekommen. Da habt ihr dann ungefähr 1 bis 1,5 Wochen Zeit, euch zurückzumelden. Wird auch alles in der E-Mail genau drinstehen. Und in der ersten Runde können sich die Top 100 zurückmelden aus der ersten bis dritten Liga. Also insgesamt bis zu 600 Leute. Und wenn wir dann die Rückmeldung bekommen haben, wird auch noch für bis zu 20 Nachrücker pro Liga auch noch Platz werden. Also selbst wenn es jetzt vielleicht nicht ganz klappt mit der Top 100 und ihr knapp dran vorbeischrammt, bleibt zuversichtlich. Da kann auf jeden Fall noch gut was passieren und ihr könnt vielleicht auch noch mit nachrücken.
Übrigens ganz fahrlässig, wir haben noch gar nicht erwähnt, wann und wo eigentlich das Finale ist. Für alle, die das noch nicht wissen und sich das noch nicht in den Kalender eingetragen haben, es geht nach Wuppertal ins Prisma und es ist im Juni. Sag mir nochmal genau wann.
Das ist der 13. und 14. Juni, Freitag und Samstag geht es dann ins Prisma.
Genau, also da wollen wir alle hin. Kannst du noch was zu den Abläufen dann beim Finale erzählen? Was ist dann genau wann?
Ja, also am cleversten ist es natürlich, wenn ihr euch jetzt nebenbei noch die Webseite aufmacht von uns, Boulder-Bundesliga, und dann unter den Infos mal auf das Finale 2025 klickt. Da habt ihr auch alles nochmal schriftlich, aber ihr könnt natürlich auch jetzt noch ein bisschen lauschen. Es wird nämlich so stattfinden, wir haben aus dem letzten Jahr auch wieder gelernt und aus den letzten zwei Outdoor-Finals nehmen wir eine Sache auf jeden Fall wieder mit in dieses Finale, und das sind noch mehrere Quali-Runden und dass wir das Ganze auch auf Freitag, Samstag aufteilen und auch ein Halbfinale für die erste Liga mit dabei haben werden. Die ersten zwei Quali-Runden finden am Freitag statt, zwischen 9 und 15.30 Uhr. Und dafür können sich die ersten und die dritten Ligen anmelden. Also die erste Liga kann sich dort komplett anmelden und aus der dritten Liga können sich immer bis zu 50 Athleten zurückmelden. Und ab 16.30 werden dann die Halbfinals für die erste Liga stattfinden. Das heißt, die erste Liga qualifiziert sich auch schon am Freitag für das Halbfinale. Und im Halbfinale, da treten dann die besten 20 aus der Gesamtwertung der ersten Liga an. Das Ganze passiert dann im Intervallmodus. Das heißt, gleichzeitig wird an vier Bouldern gebouldert. Zuerst sind diesmal die Herren dran, dann sind die Damen dran. Genau, und dann haben wir praktisch am Freitag schon die Finalisten der ersten Liga ausgelotet. Am Samstag geht es dann weiter mit Quali-Runde 3 und 4 und dafür können sich dann die Zweitligisten anmelden und auch wieder jeweils 50 Starter und Starterinnen aus der dritten Liga. Wer jetzt in der ersten Liga ist, leider aber am Freitag noch nicht dabei sein kann, der muss den Kopf nicht hängen lassen. Auch ihr dürft euch am Samstag einladen, bis zu 20 Athletinnen und Athleten aus der ersten Liga dürfen also auch am Samstag starten. Falls ihr das machen solltet, hättet ihr natürlich keine Chance mehr auf das Halbfinale, was ja am Freitag schon war, und auch nicht mehr auf das Finale. Betrifft also vor allem die Leute, die vielleicht irgendwie um die Plätze 30 bis 100 sind, wo es um die Gesamtwertung geht, aber jetzt noch nicht um den großen Finaleinzug vielleicht. Genau, und dann haben wir am Samstag praktisch dritte und vierte Quali-Runde und dann zeitgleich wie auch am Freitag 16.30 ist dann das große Finale der zweiten Liga und gegen 20.30 Uhr starten wir dann mit dem Finale der ersten Liga. Was man auf keinen Fall verpassen sollte, ist die Aftershow-Party. Ich denke, das Prisma ist berühmt für richtig schöne Tanzveranstaltungen noch im Nachhinein, im Anschluss. Bleibt auf jeden Fall da und feiert mit uns gemeinsam eine grandiose Saison und einen ganz, ganz tollen Saisonabschluss.
Okay, also mit den Infos an alle, die jetzt in den letzten Spieltag reingehen, gebt nochmal alles. Guckt, dass ihr so weit kommt, dass ihr vielleicht eine Einladung dann zum Finale bekommt, wenn ihr das denn gerne möchtet. Und dann sehen wir uns jetzt zuerst im Südblock und dann sehen wir uns hoffentlich auch noch in Wuppertal. Danke dir, Jakob.
Gerne, gerne. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Ich bin jetzt im Südblock in Berlin, der aktuelle Standort der Techniker Boulder Bundesliga ist das. Und hier ist seit einem Jahr eine neue Klettergruppe im Aufbau, eine Leistungssportgruppe für Kinder. Der Südblock hat hier Eigeninitiative ergriffen, um ein Angebot für Kinder zu schaffen. Und beteiligt sind an diesem Angebot der Rootsetter Frey Nibbe und der Trainer Luca Planert. Die beiden sind jetzt hier bei mir im Interview. Hallo.
Hi.
Hallihallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Das private Boulderhallen sich für den Leistungssport engagieren, das ist an einigen Orten ein wichtiges Thema, denn es gibt Gegenden in Deutschland, da ist der DAV als Klettersport-Dachverband sehr gut aufgestellt und hat sehr viele sichtbare Angebote. Und dann gibt es Orte wie Berlin, da fragen sich Eltern von ambitionierten Kletterkids manchmal, wo kann ich denn hier eigentlich meinem Kind die Möglichkeit geben, gut angeleitet zu trainieren, besser zu werden und an Wettkämpfen teilzunehmen? Solche Anfragen habe ich tatsächlich als Podcasterin auch schon bekommen, wo Eltern mich gefragt haben, wie geht das denn eigentlich in Berlin? Ja, Ja, und in Berlin ist das auch ein bisschen kurios, weil es gibt ja hier 10 kommerzielle Boulderhallen und 2 weitere Hallen entstehen sogar gerade. Und es gibt viele junge Menschen, die sich für den Sport begeistern, aber die Strukturen für den Wettkampfsport, die hinken da so ein bisschen hinterher. Was hat denn jetzt den Südblock dazu bewegt, sich da zu engagieren und so eine Leistungsgruppe zu starten?
Na, eigentlich war das, dass wir auch gemerkt haben, dass die Eltern und die Kinder einfach Lust haben. Ich habe seit einer Weile, seit jetzt 4, 5 Jahren, mal einen Kurs, der einmal die Woche stattgefunden hat.
Als Trainer hast du
den? Genau, als Trainer schon. Hat auch selber immer Bock, mehr zu machen. Und am Ende sind auch meine Eltern und Kinder auf mich zugekommen, haben nachgefragt. Und dann bin ich irgendwann zu frei und meinte, ey, wir haben so viele Kinder. Ich glaube, das Angebot können wir mal bringen, wenn wir Lust drauf haben. So ist das Ganze entstanden.
Mhm. Ja, und weil ich hier auch so ein bisschen mit in der Hallen, ja, im gröberen Sinne Hallenleitung mit drinne bin, war dann da eigentlich der Weg relativ kurz, zum Chef zu gehen und zu sagen, hey, haben wir da nicht Lust drauf? Seitdem läuft das so circa seit einem Jahr ziemlich gut. Mhm. Vielleicht nochmal eine Sache vorab.
Genau, ihr wolltet nochmal sagen, was meint ihr eigentlich mit Leistungssport? Das war euch wichtig.
Genau, das würden wir gerne noch einmal ein bisschen einordnen. Also wir haben schon die Idee, die Kinder zu fordern und zu fördern. Und sie sollen auch besser werden. Und es ist auch ganz explizit eine Gruppe für ambitionierte Kinder. Wir verwenden den Begriff Leistungssport in dem engeren Sinne da eigentlich eher ungern, weil es uns ganz klar nicht auf die Performance der Kinder in Wettkampfsituationen ankommt, sondern einfach, dass die Kinder ihr Talent möglichst gut entfalten können und dabei möchten wir sie unterstützen. Mhm. Ja, und wenn das dann später zu einer Leistungssport-Laufbahn führt, dann ist das schön und dann ist das gut, aber uns ist es wirklich ganz, ganz wichtig, da diesen Druck, den Leistungssport mit sich bringt, den Kindern nicht zu überhelfen und das eben auch aus persönlicher Erfahrung.
Also ja. Deine Erfahrung?
Ja, genau. Also ich habe meine ganze Jugend lang Eishockey gespielt, war auch auf der Sportschule, Jugendbundesliga und sowas gespielt. Und dieser Druck, du bist schlecht, du spielst nicht oder du fliegst aus der Mannschaft raus und mir doch egal, ob du die letzten 5 Jahre hier mit denen zusammen warst, du bringst die Leistung nicht und deswegen ist hier kein Platz für dich. Das würde ich, und ich glaube, das spreche ich auch für Luca, das wollen wir auf gar keinen Fall reproduzieren.
Ja, wie würdest du das beschreiben, weil du ja selber die Erfahrung hast? Also du warst auch ein Kind, was Bock hatte, besser zu werden, was aber gleichzeitig sozusagen diesen Druck von außen dann quasi auch nicht gut vertragen hat sozusagen. Also wie funktioniert das, dass man das vielleicht besser denken kann?
Also ich habe den Druck sehr gut vertragen, aber es sind auch viele damit nicht gut klargekommen. Mhm. Die waren dann halt nicht mehr Teil der Mannschaft.
Wie findest du, kann man das besser Kids rüberbringen?
Den großen, großen Schwerpunkt auf dem Spaß und der Entfaltung von Bewegungsmöglichkeiten zu legen. Und mit dem, das ist eine schwere Aufgabe, mit dem Fingerspitzengefühl die Kids aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Zu merken, okay, jetzt entsteht hier aber ganz viel Frust. Und dann wieder zurückzugreifen und den Kids auch immer wieder zu sagen, hey, uns geht es primär darum, dass du hier besser wirst und dazu gehört halt eben auch, dass du Spaß hast. Ja. Mhm.
Genau, ich glaube, man muss auch nochmal sagen, dass da der Spagat geschaffen werden muss zwischen einem leistungsorientierten Klettern und einem Wettkampfklettern. Wir haben Kinder, die auch erfolgreich auf Wettkämpfe fahren, jedes zweite Wochenende und super talentierte Kinder, die bei der Vorstellung, einen Wettkampf zu machen, zitternde Knie bekommen. Die beiden in eine Gruppe reinzubringen, ist dann genau das, was wir probieren und nicht die Kinder, die keinen Bock auf Wettkämpfe haben, zu verprellen, weil die sind genauso talentiert und haben genauso ein Recht darauf, diesen Sport auf dem Niveau auszuüben, wie sie wollen. Ohne dass man sagt, du fährst nicht auf Wettkämpfe, also verdienst du das Ganze nicht. Genau, ich glaube, das ist der Spagat, den wir probieren zu schaffen in unserer Gruppe. Mhm. Alle Leute abzuholen, die Lust haben, ambitioniert zu klettern, unabhängig von, du performst nicht.
Ja, verstehe. Mhm. Wie sind dann da vielleicht Leute schon auf euch zugekommen als Halle? Also habt ihr da Eltern gehabt, habt ihr Kinder gehabt, die da Anfragen hatten und wie sehen diese Anfragen aus? Was wollen die gerne?
Genau, also tatsächlich, der Begriff Leistungssport ist bei uns auch noch nie gefallen. Wir haben Kinder, die super ambitioniert klettern wollen. Und es läuft meistens darauf hinaus. Bei uns in den meisten Berliner Hallen geht es darum, dass das eher fast so eine Beschäftigungstherapie ist. Es geht viel um Spiel, Spaß und Klettern wird sehr spielerisch begriffen. Und manche Kinder haben aber einfach auch schon im Alter von 8, 9, 10, 11 Jahren, also unsere Gruppe geht von 8 bis 13 Jahren, Bock wirklich den Sport auszuüben. Unabhängig von Spiel, Feuer, Wasser, Sturm eine halbe Stunde lang. Und meistens probieren die Eltern dann quasi ihre Kinder in diesen Gruppen unterzubringen, bei uns zumindest. Heißt, es geht eher, dass die Eltern zu uns kommen und fragen, ey, habt ihr Kinder, habt ihr eine Gruppe, wo wirklich ambitioniert geklettert wird, wo das Klettern im Vordergrund steht und nicht das Beschäftigung von Kindern. Das ist natürlich auch seine Basis, seine Daseinsberechtigung, aber bei uns steht halt der Sport im Vordergrund und nicht die Beschäftigung der Kinder.
Ja, und auch ganz einfach, wenn wir am Mittwoch mit den Kids unterwegs sind von 17 bis 19 Uhr, kommt eigentlich in jeder Trainingseinheit irgendein Elternteil, aus, das entweder hier ist, zum Klettern mit dem Kind und sagt, was macht ihr denn da und kann man da mitmachen? Mhm. Ist ja auch vielleicht interessant zu wissen, das funktioniert bei uns so, die Kinder sind Teil einer regulären Kindergruppe, einmal die Woche. Und dann gehen wir in die regulären Kindergruppen, gucken, wer ist da ambitioniert, oder die Eltern aus den Kindergruppen kommen zu uns und sagen, hey, unser Kind hat Lust. Und dann schauen wir, ob das bei uns passt oder nicht am Mittwoch. Und das ist die einzige Grundvoraussetzung, dass die Kinder zweimal die Woche angeleitet für 2 Stunden klettern gehen.
Also es gibt normale Kids-Trainingsgruppen und dann habt ihr nochmal diese Special-Einheit einmal pro Woche, wo ihr die Kids reinnehmt, die da besonders ambitioniert sind. Also das ist das Modell.
Genau.
Ja.
Ja. Und ihr habt auch, also das hattest du mir, Frey, schon vorab erzählt, dass ihr auch guckt, dass das jetzt nicht für Eltern unbezahlbar ist, dann noch eine zweite Trainingsgruppe pro Woche den Kindern zu ermöglichen. Also was, welche Möglichkeiten habt ihr da, das vielleicht auch finanziell für die Eltern leichter zu machen?
Ja, also wenn man das durchrechnet, ne, 2 Trainer für 10 Kinder einmal die Woche, dann sind wir da ganz schnell mit den Realkosten bei Preisen, die man... Die kann man aufrufen, die sind dann aber nicht mehr für alle Eltern zu bezahlen, völlig verständlicherweise. Mhm. Und deswegen haben Luca und ich ganz am Anfang mit Marc, unserem Geschäftsführer hier, haben wir ihm das Anliegen dargelegt, dass wir wollen, dass dieser zusätzliche Termin für alle Eltern erschwinglich ist und die Eltern nicht eine Sekunde nachdenken müssen, können wir uns das leisten oder nicht. Und muss ich jetzt leider gestehen, ich weiß nicht ganz genau, was das zusätzlich kostet, aber max
15 Euro
im Monat zu dem normalen Abo dazu. Und das ist auch einfach was, wo wir uns als Südblock mit der Philosophie verstehen, wir fördern da, wo wir fördern können, wenn wir uns das leisten können. Und da haben wir halt als Halle beschlossen, dass wir uns das leisten können. Mhm. Und deswegen wird dort von Seiten der Halle auch investiert.
Mhm. Genau, wir probieren ja auch eigentlich das Klettern allen möglichen Menschen zu ermöglichen, egal welche sozialen Herkunft. Deswegen haben wir es probiert, das Training so billig wie möglich zu halten. Gewisse Kosten stehen natürlich. Aber auch genauso wie wir bieten in der Halle gratis Eintritt für Flüchtlinge ein oder sowas. Dass wir einfach Menschen diesen Sport näher bringen können, die es auch vielleicht nicht leisten können oder die irgendwo eine schwierige Herkunft haben oder sowas. Und da geht das auch in die Richtung mit diesem Training, sagen, wir machen es nicht so teuer, dass niemand dadurch limitiert wird, was er verdient, was die Eltern verdienen, sondern einfach, wenn die Kinder Bock haben, sollen sie das so gut wie möglich bei uns mitmachen können.
Mhm.
Genau.
Sagt nochmal, wie ihr euch als Halle da jetzt aufgestellt habt, um diese Kids auch angemessen zu betreuen. Also was bedeutet das zum Beispiel fürs Trainerteam? Das kannst Luca, du wahrscheinlich ganz gut erklären. Was bedeutet es für euch, jetzt noch diese extra Gruppe aufzumachen? Ist es so, dass du nochmal ganz anders das Training da aufbaust? Wie läuft's?
Genau, das ist deutlich intensiver. Auch von der Zeit für uns, die Vorbereitung ist deutlich schwieriger. Ich bereite immer im halben Jahr ungefähr, so ein Semester lang bei mir, die Trainingspläne vor. Wir besprechen davor, was wollen wir mit den Kindern üben, wo sehen wir jetzt gerade Defizite. Wenn wir Möglichkeiten haben, schrauben wir speziell Boulder für die Kinder mal neu rein. Auch so wird in der Kinderhalle viel für die Kinder in der Gruppe geschraubt. Da müssen wir auch gucken, dass wir es schaffen, für Kinder zu schrauben, die das erste Mal bouldern gehen. Vielleicht 7-Jährige, die gehen zum ersten Mal bouldern. Aber unsere Kinderhalle soll halt auch unsere Wettkampfgruppe und unsere Klettergruppe trotzdem zufriedenstellen. Dazu, dass wir für kleine Kinder schrauben, die zum ersten Mal kommen, aber auch schwere Boulder für Kinder, die seit 5 Jahren bouldern und super schwer bouldern wollen. Heißt sehr viel Fokus auf den Routenbau und auch sonst einfach sehr viel Zeit in die Planung reingeht. Austausch, wir reden super, super viel miteinander, mit den Eltern, mit den Kindern, wir als Trainer. Es ist einfach ein deutlich intensiverer Kurs als die normalen Kinderkurse, wo das Ganze so ein bisschen eher in die Beschäftigung geht. Genau, da merkt man auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen, ich probiere die Kinder zu beschäftigen und ich probiere die Kinder zu trainieren und wirklich weiterzuentwickeln. Das ist nicht vergleichbar zu den normalen Trainings, glaube ich.
Ja, kannst du mal erzählen, welche Gespräche da stattfinden? Also welche Themen kommen da auf, die ihr dann einbauen wollt?
Zum einen haben wir natürlich auch, wenn wir sagen, wir haben Stil, wir sehen, ey, Sprünge. Unsere Kinder hatten nicht so viel Bock und waren nicht so gut in Sprüngen. Also haben wir super viel mit Sprüngen gemacht. Immer nur 20, 30 Minuten. Dass wir sagen, genau, die ziehen sie aus der Komfortzone raus, das müssen sie machen. Aber sie haben trotzdem einen Großteil der Zeit einfach Spaß, worauf sie wirklich Lust haben, dass sie das dann beides Hand in Hand entwickelt. Mittlerweile haben sie auch Spaß an Sprüngen. Das ist ein Gespräch zwischen mir und Frey stattfinden, von wo sehen wir Defizite, wo wollen wir üben. Dann gibt es auch einfach ganz banale Sachen wie, Kind hat irgendwie einen familiären Stress oder die Schule ist nicht cool. Wir haben eine deutlich intensivere Beziehung zu den Kindern. Ich sehe die ja teilweise jetzt schon zweimal die Woche. Die Beziehung zwischen den Kindern, zwischen uns als Trainer ist viel intensiver. Das heißt, die Gespräche sind auch wirklich Alltagsdinge, die man normalerweise vielleicht nicht so finden würde in den Kindergruppen, weil man die Kinder viel häufiger sieht, die Beziehung viel intensiver ist. Redet man mit den Eltern, es ist quasi einfach alles intensiver und mehr als in den normalen Gruppen, nenne ich jetzt mal. Mhm. Und dass die Range an Topics, die wir begleiten, besprechen, ist eigentlich nicht abzudecken, sondern ist alles Mögliche.
Ja, verstehe.
Genau.
Mhm. Ja, und Routenbau wurde jetzt gerade schon angesprochen, Frey. Kannst du noch sagen, was es für dich als Routenbauer bedeutet, jetzt da ganz speziell Boulder zu machen?
Ich begreife das als allererstes mal als ein ganz großes Privileg, dass ich für eine spezielle Zielgruppe Routen bauen kann, weil mich das als Routenbauer auch einfach weiterentwickelt, mir zu überlegen, was können die Kids, was brauchen die Kids, wie kann ich sie gerade so fordern, dass sie es schaffen, aber eben auch nicht zu leicht. Und wir sind einfach, naja, dadurch, dass ich jetzt hier mit in der Trainingsgruppe mit drinne bin, probieren wir schon die Inhalte, die wir trainieren, auch an die Wand zu bringen. Wir haben ja eine eigene Kinderhalle im Südblock. Also für alle, die das nicht wissen, bei uns im Südblock schrauben wir eine ganze Halle nur für Kinder mit Kinderabständen. Das heißt, wir haben auch schon ein bisschen Übung einzuschätzen, wie das für Kinder funktioniert. Aber was jetzt nochmal dazugekommen ist, dass wir halt auch probieren, einen Weiterleiter für Kinder zu schrauben, Toe-Hooks, all diese doch eher Special Moves auch in der Kinderhalle zu realisieren. Und das ist ein sehr spannendes, aber auch gut funktionierendes, eine gut funktionierende Synergie zwischen Trainertätigkeit und Routenschrauben. Mhm. Und konkret machen wir es so, wenn wir die Kinderhalle schrauben, dann bin ich meistens mit dabei beim Routenschrauben oder eigentlich immer mit dabei. Und dann sagen wir einmal, was gerade so die Trainingsinhalte bei den Kidsgruppen sind. Legen dann das Augenmerk bei den oberen zwei Graden auf diese Trainingsinhalte und darunter probieren wir es halt so zu schrauben, dass es eben auch für die zahlreichen Schulklassen und Kindergeburtstage noch Spaß macht.
Mhm. Ich würde gerade mal sagen, dass der Routenbau wirklich die Basis für das Training liegt. Am Ende ist es deswegen auch cool zu haben, ich bin primär als Trainer da, Frey als Routenbauer, aber einfach die Synergie zu haben, okay, der Routenbauer stellt die Basis dar und die Trainer gucken, was wir daraus machen. Wenn die Boulder nicht vorhanden sind, dann kann ich kein Tauhook üben. Dann geht es darum, der Routenbauer muss die Routen bauen und ich als Trainer muss gucken, wie bringe ich den Kindern das möglichst effizient bei, vielleicht mit Übungen davor, danach, währenddessen. Deswegen ist es aber echt praktisch, dass wir einen Routenbauer haben und einen Trainer zusammen. Das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut und der Routenbau ist unheimlich wichtig an der Stelle.
Mhm. Und noch eine Sache, die auch ein großer Mehrwert ist, wir können während des Trainings die Routen umschrauben, weil ich eben die Kompetenz habe, das zu machen, das sicher zu machen, sodass das auch hängen bleiben kann. Und dann machen wir das auch. Mhm. Das ist vorher auch mit dem anderen Routenbauern besprochen, dass wir das dürfen. Und wir sind da relativ schonungslos, die Boulder zu verändern, dass das funktioniert. Weil es bringt ja nichts, dass da ein Boulder hängt, der für eine gewisse Körpergröße nicht mehr funktioniert. Und was wir auch zusätzlich machen, wenn wir Raum und Platz dafür haben, dann bauen wir auch einfach mal Konzeptstationen. Mhm. Thema Läufer. Mhm. Oder jetzt haben wir letztens mal eine kleine Wettkampfsimulation gebaut. Dann treffen sich Luca und ich und bauen einfach vorher Routen, die die Kids sonst so nicht unter die Finger bekommen, weil sie zu klein sind, um wirkliche Wettkampfboulder in der Erwachsenenhalle zu machen. Mhm. Und da sehe ich ganz viel Potenzial und das ist wirklich eine tolle Synergie, die sich da ergibt.
Ja, klingt so. Also cool, dass ihr das beide so gut zusammen macht und das so offenbar ineinander greift. Und was habt ihr jetzt im ersten Jahr mit den Kids erlebt? Wie haben die sich entwickelt? Was seht ihr? Was hört ihr?
Also es ist vor allem als allererstes erstmal total beeindruckend, wie schnell Kinder lernen und wie schnell Kinder diese, ich nenne es mal Risikosituation an der Wand, also ne, man hat einen kleinen Fußtritt, da möchte man eigentlich keinen Fußwechsel drauf machen. Das machen die dann mal eine halbe Trainingseinheit nicht. Wenn sie dann den Fußwechsel machen, dann machen sie auch immer den Fußwechsel. Und das nimmt dann Ausmaße an, wo man schon auch ab und zu mal daneben steht und denkt sich, Heidewitzka, das war ja jetzt wirklich gelöst. Genial. Wow, krass. Also diese Unbeschwertheit im Klettern und Bewegen zu beobachten und zu fördern, das ist wirklich ganz beeindruckend. Und was jetzt einfach dazu kommt irgendwann, ist auch das Thema Frust. Ne, die werden immer besser und stoßen dann irgendwann an den Punkt, an dem sie die Boulder nicht mehr hochkommen. das ist einfach auch interessant zu erfahren, dass man ganz unterschiedlich bei den Kids auf den Frust eingehen muss. Den einen Kindern kannst du das total rational erklären. Den anderen Kindern musst du mal einfach komplett in Ruhe lassen. Beim anderen Kind musst du mal einfach immer sagen, hey, ich sehe dich, du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, das sind so die Erfahrungen, die ich so ein bisschen, das ist ja jetzt nicht ganz so trainingsspezifisch, aber die ich so eher so im Miteinander mit den Kindern viel mache. Und wo ich auch einfach nur sagen kann, liebe Leute, sucht euch eine Jugendgruppe, seid dort ehrenamtlich tätig, weil die Selbstwirksamkeit, die so ein gutes Training, so eine gute Trainingseinheit, wenn man merkt, wow, die haben richtig was gelernt und es hat gut geklappt, da gehst du danach auf jeden Fall mit einem guten Plus an Selbstbewusstsein raus, weil du denkst, wow, also sowas mitzugeben und das wird angenommen, das ist schon was Tolles.
Mhm. Ja. Das Erste, was mir bei der Frage tatsächlich einfällt, ist auch gar nichts, was die Kinder können jetzt irgendwie weiterleiten oder können jetzt irgendwie tollen Runner lösen oder mehr Fingerkraft bekommen. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass die Kinder sich entwickelt haben von Kindern, von kletternden Personen zu Kletterern. Einfach, dass sie eine Freundesgruppe haben, die sehen die Kinder mehrmals, verabreden sich am Wochenende mittlerweile schon ab und zu. Einfach dieses Hobby nimmt in ihrem normalen Leben viel, viel mehr Raum ein. Und es sind einfach nicht mehr Kinder, die einmal die Woche klettern gehen, sondern wirklich Leute, die Kinder jetzt, die einfach sich als Kletterer auch identifizieren, sagen, ich bin ein Boulderer. Das war auch nicht im ersten Jahr, wo ich einmal die Woche in einer Trainingsgruppe hier angefangen habe, sondern das ist mit der Zeit entstanden und das passiert gerade. Und das ist voll schön zu sehen, dass dieser Sport mittlerweile so viel Raum bei diesen Kindern auch einnimmt und sie so dafür brennen. Das ist einfach so eine persönliche Entwicklung der Kinder.
Ja, schön. Welche Möglichkeiten habt ihr denn jetzt mit den Kids auch zu Wettkämpfen zu fahren? Was gibt es hier im Umkreis?
Also wir waren jetzt mit den Kids einmal bei einem DRV-Sichtungswettkampf. Im DRV-Kletterzentrum war das. Das war eine tolle Erfahrung. Haben die auch sich sehr gut präsentiert. Sonst sind wir noch nicht zu Wettkämpfen gefahren, was zu einem daran liegt, dass wir auch ganz klar gesagt haben, wir wollen diese Gruppe ein Jahr lang zusammenwachsen lassen. Wir wollen die noch nicht direkt irgendwo hinkarren und einen Wettkampf mitmachen lassen, wo sie dann vielleicht auch komplett überrollt werden, weil sie ja noch gar nicht so viel Trainingserfahrung haben. Diese Erfahrung wollten wir sie nicht aussetzen. Und dann ist das Wettkampfangebot gar nicht so breit gesät hier im, ich würde es mal jetzt nennen, in den neuen Bundesländern. Da gibt es den Sachsen-Cup, der vom DRV ist, in Sachsen. Dann gibt es so vier verschiedene kleinere Wettkämpfe in und um Berlin, die von den Hallen aus sind. Und wir sehen da einen gewissen Mangel, eine gewisse Lücke an Veranstaltungen für Kinder. Und deswegen entsteht da gerade eine Idee oder ist schon eine Idee entstanden, eine Wettkampfreihe für Kids und Jugendliche im Osten der Republik aufzubauen. Mit dem Vorbild so ganz grob so etwas wie der Ostblock Cup oder eben auch die Boulder Bundesliga, dass eine Wettkampfreihe sozusagen immer in verschiedene Hallen als Austragungsorte geht und dort einen Wettkampf ausrichtet. Und die Idee ist es, eine mögliche Säule für Leistungssport in der Region oder Wettkampfsport, ambitionierten Sport in der Region zu schaffen, bei der sich die Kinder auch einmal präsentieren können. Ja, also ich meine, ja auch vielleicht als Leute sich dieses Talent auch mal angucken können, wo aber auch einfach die verschiedenen Hallen mit ihren Trainingsgruppen zusammenkommen und merken, ah, es gibt noch drei andere Leistungsgruppen hier in der Stadt. Na, wollen wir mal nicht ein gemeinsames Trainingslager machen? Oder wollen wir nicht so etwas machen wie, ihr kommt mit eurer Gruppe in unsere Halle, wir gehen mit unserer Gruppe in eure Halle? Da kann man ja so Austausch und Kooperation auch machen. Genau, und das ist jetzt gerade die Überlegung, da etwas zu etablieren. Und wenn alles gut geht, dann hätten wir dieses Jahr auch schon die erste Station, bei der es einen Wettkampf gibt. Da sind wir dran und hoffen, dass da was möglich ist.
Mhm. Ja, und da ist natürlich auch jetzt der Aufruf hier im Podcast, wenn es dann jetzt irgendwie Hallen gibt, die auch ähnliche Ambitionen haben und vielleicht auch eine Vernetzung suchen, dass ihr natürlich bei euch mal nachhaken könnt.
Meldet euch super, super gerne, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Mittel habt, wenn ihr Möglichkeiten habt oder wenn ihr auch einfach nur Interesse habt, meldet euch. Es ist immer gut zu wissen, dass da viele sind, die darauf Lust haben und das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das auch stattfindet.
Mm, auf jeden Fall. Was würdet ihr sagen, was bringt es eigentlich einer Halle, so ein Engagement zu machen wie ihr jetzt hier?
Ich glaube, was ich einmal schon vorhin angesprochen habe, zum einen einfach wirklich das Aushängeschild. Das begeistert alle Leute drumherum. Du bindest natürlich auch die Kinder an dich. Du bindest die Eltern an dich. Die Leute, die währenddessen bouldern, es ist wirklich irgendwie Freude darüber, dass Kinder das schaffen. Also man gönnt sich viel mehr untereinander. Und halt nach außen hin, wenn wir halt dahin fahren zu Wettkämpfen und sagen, wir sind vom Südblock, dann ist es ja auch eine gewisse Präsenz, die unsere Halle jetzt vorzuweisen hat. Deswegen ist es viel einfach Präsenz zeigen, Aushängeschild und auch einfach mal ganz ohne jetzt irgendwie Eigennutzen zu denken. Wir sehen uns als Halle, die das Ganze auch so sehr sozial sehen möchte und wir fördern dann die Kinder auch, unabhängig von, okay, wir wollen jetzt irgendwie Geld machen oder Präsenz zeigen, einfach nur aus, wir wollen das Angebot den Kindern bieten, weil wir es gerne möchten.
Hm. Ja. Ja, es gibt da, das darf man ja auch sagen, es gibt da schon auch die Perspektive, die Kinder sind die Kunden von morgen. Das ist aber absolut nicht unsere Hauptambition oder Hauptmotivation. Und ich glaube, wir alle hier in der Halle, aber eben auch ich, wir haben einfach grundsätzlich sehen die Notwendigkeit, Kinder zu fördern, weil, verdammte Axt, Kinder werden viel zu wenig gefördert. Das ist etwas, da könnte man jetzt lange drüber reden, da gibt es sicher ganz viele andere Podcasts und Themen, die sich damit auch zu Genüge beschäftigen. Aber das ist, ich nenne das jetzt mal ganz klar, so ein Unding, wie mit den Kids umgegangen wird und wie die Förderstrukturen für Kinder sind. Und da ist für mich auch einfach, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, Luca, einfach eine persönliche Motivation, da fördern zu können, wo wir eben gerade wirksam werden können. Und das, deswegen machen wir das, ja.
Okay, ja, ich glaube, die meisten Leute würden jetzt die letzten Worte von dir, Frey, auch unterschreiben können, dass es wirklich eine ganz tolle Sache ist, Kinder zu unterstützen in dem Rahmen, wie es einem halt möglich ist. Und euch ist es hier möglich, ihr macht das. Es ist super, dass ihr es macht. Danke, dass ihr davon erzählt habt.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Lavinia Klemisch ist Boulderin aus Berlin. Ihre Heimathalle ist der Südblock, die aktuelle Station der Techniker Boulder Bundesliga. Und sie ist aktuell auf Platz 3 in der zweiten Liga der Damen. Und dass sie dort steht, das ist ziemlich stark, wenn man sich anschaut, was letztes Jahr mit ihr passiert ist. Lavinia ist Anfang 2024 aus einem Boulder gestürzt, hat sich dabei zwei Brustwirbel gebrochen und hat sich auf den langen Weg gemacht, wieder fit zu werden. Und das war offenbar sehr erfolgreich. Und weil ich glaube, jede und jeder, der gerade verletzungsbedingt nicht bouldern kann, der braucht so ein bisschen Motivation für den Wiedereinstieg. Und deshalb möchte ich bei Lavinia mal nachfragen, wie sie das eigentlich gemacht hat, wie sie wieder stark geworden ist. Hallo Lavinia.
Hallo Juliane.
Schön, dass du da bist. Ja, du bist ja bei einem Spieltag der Liga in Nürnberg aus einem Runner gefallen. Als dann klar war, da sind jetzt zwei Brustwirbel gebrochen, was für Gedanken sind dir da durch den Kopf gegangen?
Also ich glaube, bei mir war hauptsächlich so eine richtig lange Dauerschleife im Kopf von, was mache ich denn jetzt? Also das war ganz schwer, glaube ich, auch für mich, das überhaupt zu verstehen, was da passiert ist und es zu akzeptieren, dass da irgendwie richtig was kaputt gegangen ist. Es war aber auch so, dass es tatsächlich am Anfang ein ganz schönes Hin und Her war, bis da überhaupt so richtig die Diagnose da war. Also ich lag dann, ich weiß auch noch, dass ich in der Notaufnahme in Nürnberg lag, vollgepumpt mit Schmerzmitteln und ziemlich lange gewartet habe und dann auch so die ganze Zeit dachte, ach, wenn die jetzt sich jetzt mal so ein bisschen beeilen mit dem Röntgenbild, vielleicht kann ich dann ja nochmal zurück in die Halle gehen, wenn doch nichts ist und es nochmal probieren, weil es am Anfang echt hieß so, ja, ach, da ist bestimmt nichts irgendwie gebrochen, weil ich bin eigentlich nur aus 2 Metern irgendwie runtergefallen, auch auf eine weiche Matte, also was soll groß passiert sein? Deshalb waren die Ärzte relativ entspannt am Anfang und dachten, ach, da ist bestimmt nichts. Ja, dann hieß es irgendwie doch, ja, ist vielleicht doch was gebrochen, bleib mal lieber hier über Nacht. Und dann haben sie halt am nächsten Tag nochmal, hat nochmal ein anderes Ärzteteam so mit drauf geschaut und irgendwann hieß dann halt wirklich, okay, ist auf jeden Fall der 12. Brustwirbel ist gebrochen. Und dann war es aber auch so, dass erst als ich dann zu Hause war, dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen später ein MRT nochmal gemacht und da hat man dann überhaupt erst gesehen, okay, der 11. Brustwirbel ist auch noch durch. Das heißt, es war für meinen Kopf einfach so ein unglaubliches Hin und Her, was ist denn jetzt eigentlich? Und als es dann wirklich so klar war, war wirklich hauptsächlich dieser Gedanke, ey, was zur Hölle mache ich jetzt?
Mhm. Ja, natürlich, totale Ratlosigkeit erstmal wahrscheinlich in allen Bereichen voll des Lebens und der Sport wahrscheinlich ist auch irgendwann im Kopf drin, so, geht das noch, geht das nicht?
Ja, und also gleichzeitig dachte ich auch natürlich immer wieder, okay, letztendlich habe ich halt noch voll Glück gehabt, weil gerade im Rückenbereich ist halt, kann irgendwie alles sein. So, es war dann auch kurz die Überlegung, okay, muss es vielleicht doch operiert werden. Dann war aber zum Glück klar, okay, der Bruch ist stabil genug, das kann konservativ behandelt werden. Ich wusste, ich muss eigentlich dankbar sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, und gleichzeitig ist man trotzdem einfach nur sauer aufs Universum, dass es trotzdem irgendwie ja so eine blöde Verletzung dann ist.
Ja. So, und es war ja deine erste Saison bei der Liga im letzten Jahr. Als du verletzungsbedingt raus bist, warst du gerade auf Platz 21 in der Liga. Jetzt bist du sogar auf Platz 3 in derselben Liga. Man kann also sagen, du bist noch ein bisschen stärker aus diesem Tief wieder rausgekommen. Deshalb wäre es spannend, wenn du uns auf diesen Weg jetzt einmal mitnimmst. Und du hast zu Beginn mit einem Physiotherapeuten gearbeitet, um dann ins Klettern zurückzukommen. Hast du dir auch noch Hilfe von dem Leipziger Coach Gabriel Prange geholt? Der ist ja auch sehr bekannt in der Kletterszene. Also über diesen Weg würde ich gerne sprechen mit dir. Also von wo bist du denn gestartet? Ich vermute, du warst erstmal so stillgelegt im Rückenbereich. Wie war das da genau für dich, als du gemerkt hast, okay, jetzt geht erstmal nichts?
Ja, genau. Also anfangs musste ich eigentlich tagsüber fast die ganze Zeit so ein Korsett tragen, wo ich quasi so eingeschnürt war, damit ich halt wirklich gar nicht aus Versehen irgendwie den Rücken rund mache oder mich doll drehe. Das heißt, ich habe mich anfangs echt wie so ein Roboter bewegt und habe mich auch so gefühlt wie so ein zerbrechlicher Roboter aus Glas, irgendwie bloß nichts Falsches machen. Da war ich echt froh, dass meine Mama dann die ganze Zeit bei mir war, weil am Anfang war wirklich so schon so Sachen wie irgendwie ins Bett kommen oder Schuhe zubinden, das konnte ich halt selber einfach gar nicht alleine machen, weil ich mich halt so nicht bewegen konnte. Und das war in der Anfangszeit schon auch echt richtig brutal schwer für mich, weil ich sonst auch eigentlich irgendwie den ganzen Tag auf den Beinen bin. Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Ich habe einen körperlich anstrengenden Job. Ich trainiere irgendwie mindestens 5-mal die Woche. Also bin eigentlich so jemand, der fast nie irgendwie still sitzt und irgendwie im Bett rumliegt. Und ja, als mir dann halt gesagt wurde, okay, anfangs geht wirklich gar nichts, also auch nicht irgendwie hängen. Ich dachte dann noch, vielleicht kann ich irgendwie schon mal direkt mit so ein bisschen Ausgleichstraining anfangen oder so. Aber es war wirklich okay, spazieren gehen ist okay, solange nichts wehtut. Aber ansonsten wirklich erstmal möglichst nicht bewegen und alles stilllegen. Das war richtig schwer, so die erste Zeit, ja.
Wie lange war dieser Prozess des Nichtstuns?
Der war zum Glück, weil ich einen echt super Physiotherapeut habe, der gesagt hat, bloß nicht zu lange. Deshalb war er zum Glück nicht ganz so lange. Also ich glaube, es waren dieses wirklich gar nichts tun, war so 2-3 Wochen. Und dann konnte ich halt langsam mit der Physiotherapie starten. Vorher wurde mir von den Ärzten gesagt, ich soll mich irgendwie 6-8 Wochen überhaupt gar nicht bewegen. Und dann habe ich mir aber halt noch ein paar andere Meinungen dazu geholt. Und da gibt es eben viele, die auch sagen, solange man vorsichtig ist, dann ist es besser, sich ein bisschen zu bewegen und so ein bisschen schon mal zu mobilisieren, wenn der Bruch und alles stabil ist, dass man halt auch nicht so sehr versteift.
Mhm. Ja. Und wie hast du mit dem Therapeuten angefangen zu arbeiten? Also welche Art von Bewegung hast du da am Anfang dann gemacht?
Also wir haben vor allem am Anfang so damit gestartet, dass ich wieder so ein bisschen vor allem Mobilität und so Stabilität bekomme, dass ich überhaupt wieder so ein Gespür dafür auch bekomme, ohne das Korsett quasi meinen Rücken bewegen zu können. Das heißt, wir haben dann viel so leichte Übungen aus dem Yoga gemacht, sowas so Katze und Kuh quasi, dass ich irgendwie wieder lerne, meinen Rücken krumm zu machen und zu strecken und so. Dann haben wir auch ganz viel so Drehübungen und Dehnungen gemacht, dass quasi meine Wirbel so langsam wieder sich dran gewöhnen, wie ist es, wenn wir uns quasi wieder normal bewegen und so, dass ich so ein Stück weit wieder in so normale Bewegungsmuster reinkomme. Das war so der Start.
Wie hat sich das angefühlt, sich dann nach so ein paar Wochen wieder zu bewegen?
Die ersten Versuche, die waren ziemlich schwer für mich. Also ich glaube, am Anfang hatte ich wirklich richtig Angst. Ich weiß auch noch, dass ich bei so ein paar Sachen, die ich dann machen sollte, richtig gezittert habe, einfach weil ich irgendwie schon Angst hatte, dass ich irgendwas kaputt mache, weil es sich so, ja, man fühlt sich einfach so total zerbrechlich und fragil am Anfang noch. Und dann hatte ich echt so ein bisschen Angst davor, das weiß ich auf jeden Fall noch, weil auch viel dann schon so verspannt war, dass es auch wirklich einfach wehtat. Gar nicht unbedingt nur jetzt von dem Bruch, sondern einfach, weil ganz viel die Muskeln super, super fest geworden waren. Aber dann so meistens nach den ersten 2 Versuchen, so, wo mich der Physiotherapeut dann durchgeleitet hat, dann habe ich einfach gemerkt, wie krass gut sich das anfühlt, endlich wieder irgendwas machen zu können. Also es war dann, ich war dann jedes Mal so happy, wenn ich irgendeine Bewegung hinbekommen habe und wieder machen konnte. Und da habe ich auch so vor zu Hause immer irgendwie mir dann so ein kleines Programm gemacht mit allen neuen Übungen, die ich halt quasi bekommen habe, um dann irgendwie wieder das Gefühl zu haben, ich habe so ein bisschen Kontrolle über meinen Körper und über das, was ich machen kann. Das war schon dann richtig cool.
Und in dieser Zeit, wo du dich gar nicht bewegt hast, ist dann sozusagen dieser Bruch wieder zusammengewachsen so? Konnte man das dann irgendwann sehen? Okay, das ist jetzt wieder in Ordnung?
Genau, also es ist quasi, es waren bei beiden Wirbeln so oben, man sagt dazu Deckplatteneinbruch, dass es quasi der Wirbel nicht so durchgebrochen ist in dem Sinne, sondern halt von oben so eingedrückt. Und da wurden dann halt immer mal wieder Kontrollen auch gemacht und geguckt, ob es irgendwie weiter abgesunken ist oder so. Und dann irgendwann über die Zeit sieht man quasi, dass es dann verheilt oder dass zumindest sich das dann so wieder auffüllt irgendwie mit, so genau kenne ich mich da nicht aus, aber auf jeden Fall, dass dann irgendwann zu sehen ist, okay, der Bruch an sich ist quasi verheilt und dann konnte man sagen, jetzt ist es auf jeden Fall sicher. Das dauert aber tatsächlich ziemlich lange. Also es war so, dass ich halt am Anfang, als ich auch schon wieder mit dem Training so gestartet habe oder mit der Physiotherapie, da war halt auf den Bildern immer noch der Bruch wirklich zu sehen. Also es dauert eine ganze Weile, bis man dann sagen kann, okay, jetzt ist es komplett verheilt.
Woran ich so denken muss, wenn du das erzählst, ist komplett anderes Thema, komplett anderer Bereich, aber so die Schwangerschaft war bei mir so ein Ding, wo man erstmal merkt so, wie das ist, wenn die Bauchmuskeln zum Beispiel nicht mehr arbeiten, wie man es kennt und auch wo man merkt so, bei wie viel Bewegung Bauchmuskeln eigentlich mitarbeiten, so dass man so denkt so, huch, das ist jetzt schwerer, weil die können das jetzt nicht mehr so. Hattest du bei deinem Rücken auch manchmal so diese Aha-Erlebnisse, wo du dachtest so, okay, alles spielt im Körper zusammen und wie komisch ist es, dass es gerade nicht geht?
Ja, auf jeden Fall. Also das war teilweise am Anfang wirklich fast schon ein bisschen lustig, weil ich, also was ich echt krass gemerkt habe, so wie oft man sich am Tag eigentlich bückt und dreht. Also bei so banalen Sachen, wo ich teilweise auch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich weiß nicht, manchmal habe ich dann Sachen, die ich normalerweise irgendwie, weiß ich nicht, auf den Boden fallen lasse oder so, wenn ich mich ausgezogen habe. Irgendwie dann, manchmal lasse ich dann irgendwie mein T-Shirt auf den Boden fallen oder so und heb's halt später auf. Und dann lag das halt da und dann musste ich echt immer meine Mutter rufen, so, ja. Mama, kannst du das gerade mal für mich aufheben? Ja. Irgendwie, also es waren so viele Sachen, wo ich echt dann gemerkt habe, okay, krass, wenn man sich halt nicht voll bewegen kann und gerade wenn der Rücken halt so eingeschränkt ist und man irgendwie nur sich in geraden Bewegungen quasi fortbewegt, dann ja, da ist super viel irgendwie mit dabei. Das war für mich auch richtig schwer, tatsächlich dann auch andersrum, als es dann irgendwann wieder ging. Habe ich mich trotzdem unbewusst richtig, richtig lange einfach super steif bewegt und irgendwann dann war so in meinem Kopf so, du musst dich jetzt gar nicht mehr so gerade bewegen, du darfst dich wieder quasi bücken, also auch das dann quasi rückwärts wieder zu lernen, dass es jetzt wieder geht, das war halt auch krass, einfach dann zu merken, wie schnell man auch dann das so drin hat, dass man sich bloß nicht dreht und bloß nicht krumm macht, das war sehr krass, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Was waren denn so die ersten Veränderungen und Erfolge, die du jetzt im Rahmen der Physiotherapie bemerkt hast?
Für mich war so der größte Erfolg oder so das erste Highlight beim Physio, bei der Physiotherapie, als er mir gesagt hat, du darfst jetzt wieder an der Stange hängen, also an der Klimmzugstange mich quasi dranhängen, weil ich glaube, das war für mich so ein ganz wichtiger erster Schritt in die Richtung, dass ich auch wieder fürs Klettern so ein bisschen was machen konnte. Dann konnte ich irgendwie zu Hause so ein bisschen am Hangboard wieder ein bisschen leichtes Fingertraining anfangen und hatte so das Gefühl, okay, jetzt geht so langsam die Reise endlich los, dass ich sagen kann, ich kann mich wieder mehr drauf konzentrieren und mehr stark machen für Kletterbewegungen, weil gerade so ja, an der Klimmzugstange hängen ist ja irgendwie so die Grundbewegung, das braucht man einfach fürs Klettern irgendwo dran hängen quasi. Ja, und dann war so generell, glaube ich, jede Form von Bewegung, die ich irgendwie machen konnte, war für mich einfach immer ein super, super großer Erfolg, dass ich sagen konnte, okay, alles, was ich machen kann, ist gut, alles ist besser als nichts machen zu können. Also ich habe dann auch super viel Yoga und Pilates gemacht, weil das einfach sehr früh schon ziemlich gut ging. Weil ich so einfach das Gefühl hatte, ich kann, auch wenn es noch nicht viel ist und noch nicht viel mit dem Klettern zu tun hat, ich kann wenigstens irgendwie meinen Körper wieder durchbewegen und irgendwie das so ein bisschen selber wieder bestimmen, was ich mache.
Und dann irgendwann hast du auch beschlossen, dass du nicht nur mit dem Physiotherapeuten arbeiten möchtest, sondern dir einen Coach suchen möchtest, der dich dann ganz spezifisch zum Klettern zurückbringt. Und da hast du dich an Gabriel Prange gewandt, der war ja auch schon im Podcast hier schon mal zu Gast, sollte ein bekannt sein den Hörerinnen und Hörern. Inwiefern konnte er dir denn in dieser speziellen Situation weiterhelfen?
Ja, also mit Gabriel zusammenzuarbeiten war für mich auf jeden Fall ein richtig großer, super Schritt, wirklich wieder in Richtung an die Kletterwand zurückzukommen. Und ich hatte auch vorher schon immer mal überlegt, ob ich mir mal quasi von ihm ein Coaching irgendwie hole, weil ich auch vorher mein Training hatte ich schon so das Gefühl, okay, das ist alles nur so Halbwissen, was ich mir hier zusammengewürfelt habe, so richtig komme ich nicht mehr weiter. Und dann habe ich halt so die Gelegenheit eigentlich genutzt zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder von Null anfangen, ich muss irgendwie wieder in ein Training reinkommen. Und dann habe ich ihn eben angeschrieben und habe dann halt auch gesehen oder hat er mir eben auch gesagt, dass er auch Reha-Training macht, also nicht nur Boulder- und Klettertraining, sondern auch richtiges Reha-Training. Und dann dachte ich, okay, perfekt, das ist jetzt eigentlich genau das, was ich brauche. Jemand, der sich sowohl mit irgendwie Reha-Training auskennt, als auch mit den Bouldern, was ich halt unbedingt wieder machen will.
Und was für eine Art Programm hat er mit dir dann erarbeitet?
Also am Anfang war so das Programm so darauf ausgelegt, dass es so eine Mischung war aus erstmal Reha-Training wirklich für meinen Rücken, aber trotzdem auch so spezifisches Krafttraining richtig fürs Bouldern, dass es so beides quasi war. Das heißt, wir haben erstmal ging es vor allem darum, dass ich wieder so eine Trainingstoleranz aufbaue, also dass mein Körper sich wieder daran gewöhnt, viel zu trainieren. Da haben wir viel am Anfang so relativ klassische Krafttrainingsübungen gemacht. Also ich habe dann Bankdrücken gemacht, Latzug quasi im Fitnessstudio und dann halt viel auch für den Rücken immer mit eingebaut. Also viel Kreuzheben und dann auch so Rotationsbewegungen waren auch ganz wichtig, dass ich halt mit irgendwie einem Gummiband zum Beispiel als Widerstand dann so Drehbewegungen gemacht habe, dass ich immer so eine Mischung quasi aus Oberkörpertraining fürs Bouldern und dann aber halt auch viel erstmal meinen Rücken quasi wieder stark machen. Und dann haben wir halt parallel dazu auch angefangen, wirklich an der Wand zu arbeiten. Da haben wir viel dann so erstmal an Platten quasi sehr viel technisch gearbeitet. Alles, was dann noch nicht so gefährlich sozusagen ist, sondern wo ich viel, irgendwie habe ich dann teilweise so Aufgaben gehabt, dass ich mir eine Platte raussuchen soll, die jetzt nicht zu leicht ist für mich, wo ich dann die quasi erstmal ganz normal kletter und dann irgendwie mal gucke, ob ich vielleicht ein paar Griffe weglassen kann, dass ich mir nochmal ein bisschen mehr Gedanken über die Bewegungen mache und die dann sozusagen schwerer gestalte, aber alles, was quasi noch für mich gut machbar war, aber so ein bisschen an der Technik dann arbeiten, dass ich zumindest schon mal ein bisschen was an der Wand machen kann und parallel dazu halt so meinen Körper wieder fit kriege.
Und was war da so dein Fazit oder dein Merken, was es dir jetzt gebracht hat? Auch ähnlich wie bei der Physiotherapie, solche Momente, wo du gemerkt hast, okay, geil, jetzt geht wieder dies oder jenes?
Ja, also vor allem natürlich das Krafttraining hat mich einfach physisch wieder richtig stark gemacht. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt und insgesamt hat mir das ganze Training halt voll viel Selbstvertrauen, glaube ich, auch gegeben und auch einfach Sicherheit an der Wand, dass ich dann wusste, okay, ich weiß, dass ich jetzt wieder stark bin oder dass ich deutlich stärker geworden bin durch das Training und dann halt zu merken, okay, an der Wand quasi, ich kann die Sachen halten, ich kann Züge machen, die sich irgendwie vorher vielleicht schwer angefühlt haben und dass ich dann einfach wusste, okay, das geht und ich glaube vor allem diese Sicherheit und Selbstvertrauen, das macht richtig viel aus, gerade an der Wand, glaube ich, merkt man schnell, wenn man irgendwie Angst hat oder denkt, sich selber das nicht zutraut, dann ist es viel schwerer, einen Zug zu machen, als wenn man vorher sich sagt, okay, ich habe die Kraft und ich habe dafür trainiert und ich weiß, dass ich den Zug kann und dann geht man mit viel mehr Vertrauen da rein und das hat mir auf jeden Fall extrem viel gebracht, dass ich so dieses Vertrauen in mich bekommen habe, gerade auch nach dem Unfall natürlich, wenn man irgendwie das Vertrauen so verliert, weil man ist halt runtergefallen, man hat sich richtig wehgetan und dann halt wieder so, ja, sich auch nicht selbst die Schuld zu geben, glaube ich. Ich habe dann irgendwie am Anfang immer gedacht, ich war einfach zu schlecht und zu schwach und bin deshalb irgendwie runtergefallen und habe mir wehgetan und dann irgendwann aber wirklich wieder dieses Vertrauen zu kriegen, ich kann das und es liegt nicht an mir, man kann immer mal irgendwie sich blöd abrutschen, blöd fallen, aber wenn ich selber irgendwie stark bin und mir da vertraue, dass es funktioniert, dann habe ich viel mehr Spaß an der Wand.
Und du hattest ja gesagt, du hast vorher auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, eigentlich dir jemanden als Coach zu holen. Hast es jetzt im Prinzip aus der Not heraus gemacht, aber hast du für dich denn jetzt generell auch fürs Training was mitgenommen, wo du sagst so, das ist so cool, das muss ich jetzt zusätzlich zum Bouldern einfach trotzdem weitermachen?
Also für mich war es ein ganz neuer Trainingsansatz einfach nochmal, den ich so gelernt habe, weil ich hatte vorher immer so das Gefühl, ich muss alles gleichzeitig trainieren. Ich muss irgendwie Krafttraining machen, ich muss besser in Sprüngen werden, ich muss Handstand trainieren, warum auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles gleichzeitig machen. Und was ich vor allem, glaube ich, mitgenommen habe, ist dieses, dass es manchmal echt sinnvoll ist, sich für eine Phase auf einzelne Sachen eher zu fokussieren und andere dann vielleicht nicht so intensiv zu machen, einfach um dem Körper auch genug Energie zu geben, sich wirklich auf bestimmte Sachen erstmal zu fokussieren. Jetzt zum Beispiel gerade fokussiere ich mich halt eher drauf, dass ich schneller werde in meinen Bewegungen, dass ich viel so Explosivkraft trainiere und alles quasi, was ich an Übungen so versuche einzubauen, hat halt immer dann mit Geschwindigkeit quasi zu tun. Also alle Klimmzüge, die ich mache, versuche ich so schnell wie möglich zu machen jetzt zum Beispiel. Und jetzt mache ich gerade halt eher weniger Krafttraining oder so. Also mit viel Gewichten arbeite ich jetzt gerade nicht so viel. Und das war vorher sowas, was ich immer nicht, glaube ich, nicht so richtig mich getraut habe, dann eine Zeit lang irgendwie was links liegen zu lassen und zu sagen, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den Teil, weil der ist jetzt gerade besonders wichtig, weil ich eben da eher eine Schwäche habe. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es ja sehr, sehr sinnvoll ist, einfach sein Training strukturierter zu machen und auch zu sagen, quasi ich fokussiere mich oder ich priorisiere jetzt gerade eher das eine und mache das für eine Zeit lang. Und dann gibt es immer noch dann auch wieder Phasen, wo ich dann wieder mehr Kraft aufbaue, aber dass man nicht immer alles auf einmal machen will. Mhm.
Würdest du sagen, dass du jetzt wieder genauso fit und beweglich bist wie vorher oder merkst du da noch was?
Also das meiste, würde ich sagen, ist mittlerweile wieder ziemlich beim Alten. Ich merke so, manchmal habe ich noch Schwierigkeiten oder merke ich die Bandscheibe zwischen den beiden Wirbeln. Die war halt so ein bisschen oder ist so ein bisschen rausgeschoben. Das heißt, da spüre ich schon manchmal irgendwie noch Schmerzen, aber mittlerweile tatsächlich ziemlich selten zum Glück. Also es war eine ganze Weile noch ziemlich präsent. Aber so jetzt von der Beweglichkeit und so bin ich jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich bin eigentlich nicht mehr doll eingeschränkt. Ich glaube, es ist eher noch so ein bisschen vielleicht die mentale Ebene, die auf jeden Fall noch so mit da ist. Also so, es ist eigentlich immer so, sobald irgendein dynamischer Boulder da ist, sobald ich über Volumen laufen muss, habe ich auf jeden Fall ziemlich großen Respekt so davor und brauche einfach immer eine ganze Weile, bis ich mich daran traue. Also da arbeite ich noch ziemlich viel dran, so an diesem Mentalen. Aber körperlich würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall wieder ziemlich da.
Ja. Und machst du jetzt auch irgendwie gezielt Sachen, die dich dann generell auch für die Zukunft wieder robuster machen, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, ich mache ein Training, was meinen Rücken schützt, was meine Wirbelsäule schützt?
Ja, also ich mache, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht ganz so viel Krafttraining mache, aber ich gucke, dass ich immer mindestens einmal die Woche so einen Basiskrafttraining quasi mache und da vor allem auch immer, ich fange eigentlich immer an mit Kreuzheben, immer mit Rückenübungen quasi, dass ich da auf jeden Fall fit bleibe, dass mein Rücken immer gut gestärkt ist, das mache ich auf jeden Fall, dass ich da auch einfach die Sicherheit habe, dass die Muskulatur wieder da ist und dass da alles hält.
Welches Set an Übungen ist das so grob, dieses Basisprogramm, was du machst?
Das ist dann, genau wie gesagt, ich fange immer mit Rücken an, also mit Kreuzheben quasi, dann mache ich meistens irgendeine Drückübung, also meistens ist es Bankdrücken mit Kurzhanteln. Dann mache ich entweder Klimmzüge, wenn ich es zu Hause mache oder sonst auch manchmal im Fitnessstudio an der Lattzugmaschine quasi, dass ich dann noch so eine Zugbewegung mache. Und dann, genau, meistens mache ich dann noch eine zweite Drückbewegung, irgendwie dann Push-Ups oder Dips oder so. Und dann gucke ich, dass ich nochmal irgendwas mit Rudern oder so einbaue oder nochmal andere, vielleicht ein bisschen mehr Schultern. Also es sind meistens so 5, 6 Übungen, die dann erstmal mit dem Rücken quasi starten und dann halt eher nochmal viel Oberkörper, auch Krafttraining, so ein guter Rundumschlag.
Okay, und das machst du einmal pro Woche und ansonsten, wie oft dann noch bouldern? Also wie sieht die Woche gerade so aus?
Jetzt gerade, genau, mache ich einmal die Woche halt dieses Basiskrafttraining quasi und habe einmal die Woche mache ich so ein bisschen Powertraining und Explosivkrafttraining. Das mache ich dann meistens hier in der Halle und mache dann danach noch ein bisschen am Kilterboard was, weil das auch immer sehr viele so Powerzüge quasi sind. Da kann ich ganz gut einfach dran arbeiten, so an Schnellkraft. Und dann habe ich jetzt vor einer Weile mir zu Hause im Keller so eine kleine Kletterwand gebaut, wo ich sehr happy mit bin. Das heißt, ich mache da auf jeden Fall auch immer noch eine Session quasi bei mir im Keller an der Wand und mache da dann zusätzlich auch noch mal so ein bisschen schnelle Klimmzüge und sowas, noch mal ein bisschen an der Explosivkraft, dass ich da auf jeden Fall zweimal die Woche wirklich so ein bisschen Explosivkraftarbeit quasi mache. Und dann habe ich eigentlich immer jetzt auch heute hier sonntags ist immer so meine Boulder-Session quasi im Südblock. Da mache ich dann viel an der Wand auch und gucke, dass ich da dann versuche, wenn ich irgendwo einen dynamischen Boulder sehe, dass ich nicht mich umdrehe und erst mal in eine andere Ecke gehe, sondern dass ich sage, okay, komm, gib mal ein paar Versuche da rein, probier das mal aus, also dass ich mich jetzt so langsam wieder richtig ans dynamische Bouldern rantaste. Das ist gerade so eigentlich meistens, wenn ich jetzt 1, 2 Sessions die Woche mache, ich quasi richtig an der Wand bouldern und da suche ich mir dann eigentlich immer irgendwas Dynamisches raus, wo ich dran arbeiten kann, um halt auch einfach meinem Körper zu zeigen, oder mehr meinem Kopf zu zeigen, so du kannst mehr als du denkst mittlerweile schon. Also ich glaube gerade ist es gar nicht so, dass mir wirklich der Körper am Weg ist. Das weiß ich eigentlich, dass ich die Skills und auch die Kraft habe, aber dass halt der Kopf gerade ziemlich doll im Weg ist.
Wenn wir gerade dabei sind beim Thema Kopf, also gab es auch Phasen dann in der Vergangenheit, wo du auch stark an deiner Motivation arbeiten musstest? Also wo du mal dachtest, okay, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin? Und wie kriegt man es dann wieder hin?
Ja, also es gab so generell auf diesem ganzen Weg, glaube ich, sehr, sehr viele Tiefpunkte. Also ich glaube, meine Familie kann da Lieder von singen. Sehr, sehr viele Tränen geweint irgendwie und schon auch so dieses wirklich richtig verzweifelt, gerade auch so in dieser Anfangsphase, wo ich so dachte, ey, warum mache ich das ja eigentlich noch? Was soll der ganze Mist? Also das hatte ich auf jeden Fall ziemlich viel. Aber ich glaube, für mich war dann so dieses, wenn ich dann drüber nachgedacht habe, okay, was wäre quasi die Alternative, jetzt aufzuhören irgendwie und nicht mehr zu bouldern. Und das ging einfach gar nicht. Also ich habe gemerkt, wenn ich sage, ich versuche es gar nicht erst, das kam überhaupt nicht in Frage. Und ich glaube, das war dann so auch wirklich die Motivation zu sagen, ich will unbedingt wieder so frei und unbeschwert wie möglich bouldern können. Und dann muss ich da jetzt irgendwie den Weg gehen und die Arbeit reinstecken. Und das war dann eigentlich immer so das, was mich wieder dann hochgezogen hat, dass ich gesagt habe, okay, es kommt gar nicht in Frage aufzuhören. Und auch wenn es jetzt gerade scheiße ist, aber ich kann ja nichts anderes machen, außer mich jetzt quasi wieder dahin zu arbeiten, dass ich wieder bouldern kann. Und das war dann immer so das, wo ich gesagt habe, okay, let's go.
Ja, okay. Gab es in der Zeit noch andere Dinge, die du als schwierig empfunden hast? So Hürden, die du vor dir hattest?
Ja, also für mich war es, glaube ich, richtig schwer zu sehen, dass so Sachen, die vorher für mich einfach super einfach waren, die irgendwie gar kein Aufwand waren, wo irgendwie Sachen, die ich zum Aufwärmen gemacht habe, die dann plötzlich jetzt halt super, super schwer geworden sind. Also ich glaube, für mich war so der krasseste Punkt, als ich gemerkt habe, okay, ich kann wieder an der Klimmzugstange an sich hängen, aber da waren für mich am Anfang wirklich so ein paar Sekunden nur dran zu hängen, war schon so maximaler Kraftaufwand. Und vorher hatte ich hier mal im Südblock haben wir immer ein Sommerfest jedes Jahr und da gibt es dann immer so einen kleinen Spaßwettkampf und da war dann auch mal eine Station an der Klimmzugstange hängen. Und da habe ich damals irgendwie so einen Rekord aufgestellt von, ich glaube, es waren 18 Minuten oder so, habe ich da dran gebaumelt an dieser Stange. Und als ich dann wieder angefangen habe, mich an die Stange zu hängen und mir so dachte, wie kann es sein, dass mein Körper mal fast 20 Minuten an der Stange hing und jetzt bin ich nach 2 Sekunden schon völlig fertig. Ja. Also das war richtig hart zu sehen, einfach vorher gegen Sachen, die jetzt nicht mehr gehen und da dann irgendwie nicht zu verzweifeln und Angst zu haben, dass es nie wieder geht, das war richtig schwer.
Hast du es jetzt nochmal probiert, wie lange du dich ranhältst?
nicht mehr so ambitioniert. Damals gab es ein T-Shirt zu gewinnen, das war die große Motivation. Aber ich habe es nochmal, ich glaube beim letzten Sommerfest gab es auch so eine Station und da musste man, glaube ich, für die volle Punktzahl an der Station 5 Minuten hängen. Das ging dann wieder. Da war ich schon sehr happy, dass ich dann 5 Minuten zumindest wieder gepackt habe.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht kennst du ja diesen Spruch, Comeback Stronger, dass man nach einer verletzungsbedingten Auszeit dann nochmal wieder stärker aus dem Ganzen hervorgeht. Hast du so ein Gefühl von, okay, ich habe da jetzt nochmal wieder eine neue Extra-Power bekommen? Und wenn ja, wie zeigt sich das?
Ja, ich glaube, dass so vor allem das Training mit Gabriel da eine ganz große Rolle für mich gespielt hat, einfach weil ich meine ganzen Trainingsansätze und irgendwie alles nochmal so ein bisschen neu gedacht habe und einfach nochmal ganz anders auch ins Bouldertraining reingegangen bin. Also das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel einfach für mich verändert, dass ich mich insgesamt viel stärker fühle, auch viel mehr Skills entwickelt habe beim Bouldern und deutlich mehr Selbstvertrauen. Auf jeden Fall habe ich dadurch wiederbekommen und ich glaube, was auch für mich eine große Rolle spielt, ist, dass ich deutlich mehr einfach wertschätze, was mein Körper so alles kann. Also einfach so dieses zu wissen, okay, ich hatte eine Zeit lang, wo wirklich gar nichts ging, wo ich nichts machen konnte und jetzt auch einfach happy zu sein, dass es wieder geht und sich zu freuen, dass der Körper so viele Sachen machen kann. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, dass ich deutlich dankbarer bin für das, was ich mache und dadurch auch nochmal viel mehr Spaß am Bouldern habe und am Trainieren und stärker werden. Und das, glaube ich, führt dann einfach auch dazu, dass man deutlich mehr kann, als man vielleicht vorher irgendwie konnte, weil man nochmal ganz anders dran geht in die ganze Sache, ja.
Und an welchen Punkten hat sich das Bouldern für dich verändert seitdem?
Das war vor allem, glaube ich, so dieses, weil ich in der Anfangszeit, also ich bin dann auch relativ schnell wieder an die Wand gegangen, so, sobald mir gesagt wurde, so, du darfst jetzt wieder so vorsichtig klettern, habe ich gesagt, alles klar, Kletterschuhe an und los geht's. Aber da war halt eben am Anfang auch klar, du darfst nicht abspringen, alles runterklettern, bloß nicht fallen. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, bevor ich in Routen reingegangen bin, wirklich ganz genau zu gucken, okay, wo geht die Route hin, was sind irgendwie Stellen, wo es gefährlich werden könnte, habe ich überall Griffe, wo ich auch wieder runterklettern kann. Das heißt, ich habe deutlich mehr gelernt, Routen richtig gut zu lesen. Da hatte ich nämlich vorher, bin ich oft auch in Routen einfach so reingesprungen und habe irgendwie vorher gar nicht wirklich geguckt, was da eigentlich auf mich zukommt. Und das habe ich auf jeden Fall richtig intensiv gelernt, sehr viel bewusster zu klettern und mit viel mehr Intention auch in Routen reinzugehen, weil ich da halt eben wirklich darauf achten musste, dass ich nicht runterfalle, dass ich nicht einen Griff irgendwie aus Versehen an der falschen Stelle greife, sondern dass ich weiß, okay, ich muss ihn genau da treffen, dann läuft es schon alles, dann komme ich die Route sicher hoch und auch sicher wieder runter. Da habe ich mich ja sehr viel mit beschäftigt und das nehme ich, glaube ich, jetzt auch immer noch mit.
Okay, zu verstehen, ja. Danke. Es war sehr schön, dass du das geteilt hast. Und jetzt natürlich wünsche ich dir einen ganz tollen Spieltag hier in deiner Heimathalle.
Vielen Dank, ich bin sehr gespannt.
Und einen schönen Saisonabschluss.
Danke dir.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Frey Nibbe, Luca Planert und Lavinia Klemisch. Viel Spaß beim Bouldern in Berlin und wir hören uns wieder zum Saisonfinale in Wuppertal.